Heute bei «Apropos» ein Haftantrag und seine Folgen.
The International Criminal Court has said it is seeking arrest warrants for Israel's Prime Minister and top Hamas leaders for war crimes for their part in the Gaza war. The ICC prosecutor alleges there is evidence to suggest Mr. Netanyahu and his defense minister Yoav Gallant had used starvation as a method of warfare against civilians.
Der Chefankläger vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, der Karim Khan, hat anfangs von dieser Woche einen Haftantrag wegen Kriegsverbrechen gestellt. Gegen drei führende Hamas-Mitglieder, darunter der Hamas-Chef im Gazastreifen, der Yahya Sinwar. Und gegen den israelischen Ministerpräsident, den Benjamin Netanyahu, und den israelischen Verteidigungsminister. Was steht hinter dem Haftantrag und was bedeutet er für den weiteren Verlauf des Nahostkonflikts? Über das reden wir heute im Podcast «Apropos», im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger». Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit dem Paul-Anton Krüger. Er ist Politikredakteur bei der «Süddeutschen Zeitung» und hat lange für die «SZ» und den «Tagi» aus dem Nahen Osten berichtet. Hallo Paul.
Hallo, guten Tag.
Paul, steigen wir ein mit dem Karim Khan.
Today, Christiane, we've applied for warrants to the pre-trial chamber of the International Criminal Court in relation to three individuals that are Hamas members.
You have also issued warrants against the top political and military leadership of the government of the State of Israel.
We've applied for warrants. Of course, the judges must determine whether or not to issue them, but we've applied today. Will apply for warrants for Prime Minister Netanyahu and also Minister of Defense Gallant.
Ein Mann, von dem hat man in den letzten Tagen immer wieder gehört. Das ist aktuell ein Ausschnitt aus einem Interview mit CNN. Wer ist er?
Karim Khan ist ein britischer Jurist, der seit 3 Jahren der Chefankläger beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag ist. Er hat eine sehr lange Karriere in verschiedenen Funktionen im Zusammenhang mit dem Völkerrecht, humanitären Völkerrecht durchlebt, hat an verschiedenen UN-Tribunalen mitgewirkt, hat als Verteidiger vor dem Internationalen Strafgerichtshof Auftritte gehabt und hat in verschiedenen beratenden Kommissionen mitgewirkt und ist dann, wie gesagt, vor 3 Jahren zum Chefankläger dieses Gerichts bestimmt worden.
Zum Chefankläger von dem Gericht, das ist der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag. Bevor wir uns die Vorwürfe von Karim Khan anschauen, was ist denn genau seine Aufgabe und die Aufgabe eben von dem Strafgerichtshof?
Also der Strafgerichtshof kann ja in bestimmten schweren Verbrechen gegen Kriegsvölkerrecht, humanitäres Völkerrecht ermitteln unter bestimmten Voraussetzungen. Die Rolle des Chefanklägers ist dabei, Fälle auszusuchen und dann eben Beweissicherungsverfahren durchzuführen und sie entsprechend zur Anklage zu bringen. Und im Zuge eines solchen Verfahrens, das war ja auch schon bekannt, dass er Ermittlungen zu den Vorgängen in Gaza und in Israel führt, hat er jetzt eben Haftbefehle beantragt. Die werden jetzt einer Kammer des Gerichts zugestellt, die wie in einem normalen Strafverfahren mehr oder weniger auch jetzt entscheiden muss, ob sie diesen Haftbefehlen stattgibt. Dabei werden rechtliche Fragen geprüft. Und das Zweite sind eben dann die Tatbestandsvoraussetzungen, wo geprüft wird, ob die Verdachtsmomente stark genug sind, um zumindest ein Verfahren einzuleiten. Wenn die Kammer sich dafür entscheidet, würde das eben ins Rollen kommen, dieses Verfahren. Allerdings ist es so, dass dann bis zu einem Urteil, wenn es jemals eines geben sollte, auch nochmal sehr viel Zeit vergehen wird. Also man rechnet damit, dass die Vorverfahrenskammer jetzt mehrere Monate benötigt, um diese Anträge von Karim Khan zu prüfen.
Und die Frage von der Zuständigkeit, die stellt sich, weil Israel selber ja nicht Mitglied ist von dem Internationalen Strafgerichtshof, oder?
Richtig, sie stellt sich in zweierlei Zusammenhang. Israel ist nicht Mitglied, allerdings ist der Staat Palästina aufgenommen worden, so wie er jetzt auch einen erweiterten Beobachterstatus in der UN-Vollversammlung hat. Das reicht aus. Der Internationale Strafgerichtshof hat auch schon in einem anderen Verfahren seine Zuständigkeit für den Gazastreifen bejaht. Das war keine unumstrittene Entscheidung, auch innerhalb des Gerichts nicht. Aber das kann als Gesetz gelten. Die zweite Frage ist die Komplementarität. Also beim Internationalen Strafgerichtshof geht es ja immer um die individuelle Verantwortlichkeit. Dort sitzen keine Staaten auf der Anklagebank, sondern eben Individuen, um deren strafrechtliche Verantwortung für Verbrechen es dann geht. Aber wenn ein Staat nicht willens oder in der Lage ist, so ist die Formulierung im römischen Statut, selber Ermittlungen zu führen, dann kann der Strafgerichtshof tätig werden. Und das ziehen Unterstützer Israels in Zweifel, weil sie sagen, Israel ist ein Rechtsstaat. Dass Netanyahu nicht immun ist, sieht man ja daran, dass es eine Reihe von Korruptionsverfahren gegen ihn gibt. Also es gibt durchaus eine Gerichtsbarkeit und eine Strafverfolgungsbehörde in Israel, die in der Lage ist, gegen den Premierminister Ermittlungen aufzunehmen und zu führen. Die Frage ist, ob sie das in diesem Zusammenhang tun würde, der hier zur Rede steht, nämlich dem Vorgehen der israelischen Armee und der israelischen Regierung im Gazastreifen.
Ich würde gerne die beiden Haftanträge von Karim Khan noch etwas genauer anschauen. Der Karim Khan, der hat ja in der Vergangenheit auch schon Warlords angeklagt, auch der Wladimir Putin unter anderem wegen dem Angriffskrieg in der Ukraine. Und jetzt will der Chefankläger vom Internationalen Strafgerichtshof Thomas Führig und das israelische Staatsoberhaupt wegen Kriegsverbrechen anklagen. Was heisst das genau? Was konkret sind seine Vorwürfe?
The charges are extermination, murder, taking of hostages.
Also bei den Hamas-Führern richten die sich vor allem auf die Ereignisse des 7. Oktober, den terroristischen Überfall der Hamas auf Israel, bei dem Hamas-Angehörige wahllos Zivilisten getötet haben. Das wird dort als Verbrechen gegen die Menschlichkeit auch angeführt. Es geht weiter um die Geiselnahmen, die ja bis heute andauern. Die Hamas hat nominell immer noch mehr als 120 Menschen in Geiselhaft. Wie viele von denen noch leben, ist eine der großen Fragen. Folter wird dort genannt, andere Verbrechen gegen die Menschlichkeit, sexualisierte Gewalt. Darauf bezieht sich das im Wesentlichen.
We'll apply for warrants for Prime Minister Netanyahu and also Minister of Defense Gallant. For crimes of extermination, causing starvation as a method of war, including the denial of humanitarian relief supplies, deliberately targeting civilians in conflict.
Bei den israelischen Verantwortlichen, konkret geht es ja um den Premierminister, also Benjamin Netanyahu, und den Verteidigungsminister Yoav Gallant, ist interessant, dass hier als erster Punkt angeführt wird, die Aushungerung von Zivilisten als Methode der Kriegsführung. Mhm. Das ist seit Monaten natürlich einer der umstrittensten Punkte und auch einer der, wo sich Israel dem größten internationalen Druck ausgesetzt sieht, dass es die Kritik von Hilfsorganisationen und auch vielen westlichen Regierungen bis hin zu den Amerikanern gibt, dass nicht genügend Hilfsgüter in den Gazastreifen gelangen, um dort die Zivilbevölkerung ausreichend zu versorgen.
The sad thing really is in relation to both categories. I have been saying repeatedly in Cairo in October last year at the Rafah crossing on Israeli television in Ramallah, everywhere I can, to the parties to the conflict, comply now, don't complain later. And of course we see pictures of starving children, of emaciated children. We have a variety of evidence to support not polemics, but evidence that's been forensically analysed to sustain the charge also of starvation being used by Netanyahu and Gallant as a method of war. And it's awful that in 2024 we have had to submit these applications to the judges of the ICC for warrants.
Es geht dann im Weiteren um willentliche Attacken gegen Zivilbevölkerung und andere Verbrechen, auch gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Das bezieht sich natürlich im Wesentlichen auf die Kriegsführung der israelischen Armee, auf den Einsatz von schweren Waffen in Wohngebieten und anderen Gegenden des Gazastreifens, die sehr dicht besiedelt sind. Da muss man allerdings sagen, das ist natürlich dann eine Frage, die da sehr detailliert geprüft werden muss, weil natürlich auch der Internationale Strafgerichtshof nicht grundsätzlich das Recht Israels in Frage stellt, sich gegen diesen Terrorangriff der Hamas zu verteidigen. Was er moniert, sind die Methoden der Kriegsführung. Und da muss man dann halt im Einzelfall sehr, sehr genau hinschauen, ob das eine bewusste Politik ist, wie es in diesem Antrag formuliert ist. Und ja, dann wird die Vorverfahrenskammer eben diese Prüfung vornehmen müssen und eine Entscheidung treffen darüber.
Der Prozess, dass man sich also das juristisch anschaut, der ist jetzt angestoßen mit diesen Haftanträgen.
Man muss sagen, die haben ja in den letzten Tagen ziemlich ein grosses internationales Echo ausgelöst. Kannst du uns nochmal beschreiben, was es für Reaktionen gegeben hat?
Also die Reaktionen reichen natürlich von Verurteilung und Empörung. Kommt aus Israel, kommt auch aus den USA, wo der Präsident diesen Antrag empörend genannt hat. Die USA sind bekanntermaßen ja ebenso wie Russland und auch China nicht Signatarstaat des römischen Statuts, also der Rechtsgrundlage des Strafgerichtshofs. Sie erkennen ihn nicht an und seine Jurisdiktion. Das geht über vorsichtige Bekundungen, dass man die Rechtsprechung des Gerichtshofs und seine Verfahren respektiert und die Unabhängigkeit der Gerichte, wie zum Beispiel von der deutschen Bundesregierung geäußert, bis hin zu einer Begrüßung dieser Anträge jetzt in arabischen Staaten, aber zum Beispiel auch in Frankreich.
Dass es so grosses Echo gegeben hat, hat ja viel auch damit zu tun, dass der Internationale Strafgerichtshof neben einer Terrorgruppe wie der Hamas gleichzeitig auch den Ministerpräsident von Israel anklagt. Das ist schon ziemlich außergewöhnlich, oder?
Ja, das ist aber vor allem, glaube ich, eine Frage der politischen Bewertung. Also ich nehme an, Khan ist ja keine unpolitische Figur, der weiß schon, in welchem Umfeld er sich da bewegt und welcher Kritik er sich auch aussetzt. Und die war ja bisher schon massiv, dass er nicht früher da tätig geworden ist, zumindest im Sinne von, dass er öffentlich was angekündigt hat. Also er hat ja die Ermittlungsverfahren angekündigt, dass man sich die Situation dort genau anschaut. Dann ist aber monatelang nichts passiert, was schon dafür spricht, dass man sich das genau überlegt hat und auch sehr genau sich die rechtliche und die tatsächliche Beweislage angeschaut hat, bevor man diesen Schritt gegangen ist. Ob das politisch klug war, das gleichzeitig zu tun, das mag mal dahingestellt sein. Das Problem ist, diese Entscheidung, ob er das intendiert oder nicht, hat natürlich politische Konsequenzen, ja, für alle Dinge, die im Nahen Osten gerade passieren. Da ist immer noch ein Geiseldeal, der im Raum steht, der letztlich dazu führen würde, dass man zu einer Waffenruhe im Gazastreifen kommt und die Hamas zumindest einen Teil der verbliebenen Geiseln endlich freilässt. Es gibt Gespräche zwischen den USA, Saudi-Arabien und auch Israel letztlich über eine Normalisierung der Beziehungen im Gegenzug für eine konkrete Perspektive auf eine Zwei-Staaten-Lösung, die ja so eigentlich alle westlichen Staaten im Moment vertreten. Und in diesem Umfeld kann natürlich jetzt die Drohung gegen den israelischen Premierminister auch dazu führen, dass diese Verhandlungen erschwert werden und Dinge, die vielleicht gestern noch als möglich erscheinen, dann doch nicht zustande kommen.
Auf die Folge, auf die möchte ich gerade noch konkreter eingehen. Jetzt geht es ja im ersten Schritt darum, dass man da quasi eine Beweisführung startet, also juristisch die beiden Vorwürfe aufarbeitet. Auf was stützt sich denn der Karim Khan ab? Also jetzt im Fall vom Hamas-Attentat vom 7. Oktober, aber auch im Fall von der israelischen Kriegsführung im Gazastreifen.
Naja, er wird ja gegenüber der Vorverfahrenskammer Beweismittel geltend machen müssen und dann wird er eben im Einzelnen vorlegen müssen, welche Hinweise er hat. Aber das sind alles Dinge, die ja eigentlich öffentlich auch bekannt sind und seit Monaten Gegenstand politischer Debatten. Also zum Beispiel eben die Frage, ob genug Hilfe in den Gazastreifen gelangt, wenn wir uns jetzt beziehen auf den Vorwurf der Aushungerung als Methode der Kriegsführung. Dokumentiert ist der Einsatz von schweren freifallenden Bomben zum Beispiel in dicht besiedeltem Gebiet. Das ist nicht von vornherein ein Kriegsverbrechen. Ja? Wenn es darum geht, dort militärische Ziele zu zerstören, ist es eine Frage der Angemessenheit und Verhältnismäßigkeit. Tut der Staat, der diesen Angriff führt, alles, was ihm zumutbar ist, um Zivilisten zu schützen? Das sind halt sehr komplizierte Beweisketten. Zumal das Gericht ja auch jetzt nicht im Gazastreifen vor Ort Beweiserhebung gemacht hat. Also das muss man alles einfach mal sehen, wie weit sie damit kommen, wie weit man dann auch den nötigen Vorsatz eben gerade bei Netanyahu und Gallant nachweisen kann. Und dann muss man halt noch in Ansatz bringen, dass die Frage, ob jetzt ein Verfahren eröffnet wird, noch keine Verurteilung darstellt. Das ist ein anderer Bewertungsmaßstab. Ja? Also wenn man jetzt über einen Haftbefehl entscheidet oder die Eröffnung eines Hauptsacheverfahrens, dann geht es erstmal nur darum, dass diese Vorwürfe nicht von vornherein als unbegründet zurückgewiesen werden können, sondern dass man sagt, okay, sie müssen ausermittelt werden und müssen einer rechtlichen Bewertung unterzogen werden. Das ist ähnlich wie beim Internationalen Gerichtshof, wo Südafrika ein Verfahren wegen Völkermords gegen Israel angestrengt hat. Auch dort ist die Hürde in der ersten Runde sehr, sehr niedrig. Da sagen die Richter im Prinzip, das ist wie bei einem einstweiligen Rechtsschutzverfahren, wenn man das vor einem nationalen Gericht führen würde auch. Solange es nicht völlig unplausibel ist und das Rechtsschutzinteresse als gegeben gewertet wird, wird so ein Verfahren erstmal eingeleitet. Das sagt in der Sache noch nicht viel aus. Das wird gerade beim Internationalen Gerichtshof gerne so dargestellt, als ob die Richter schon entschieden hätten, als dass die Vorwürfe gegen Israel plausibel seien. Ja, es gibt einstweilige Anordnungen gegen Israel, die dafür sprechen, dass die Richter schon dem Ganzen eine gewisse Substanz beimessen. Sonst hätten sie diese Anordnung nicht erlassen. Aber eine endgültige rechtliche Prüfung ist das natürlich noch nicht. Und das ist in dem Fall mit den Haftbefehlen ganz genauso. Da geht es nur darum, ob ein ausreichender oder hinreichender Tatverdacht gegeben ist, um ein Ermittlungsverfahren auf den Weg zu bringen.
Ich nehme an, im Fall von der Hamas und von dem Attentat am 7. Oktober, dort sieht die Beweisführung ein bisschen anders aus.
Die wird insofern einfacher sein, als man ja Zeugen befragen kann und andere Dinge, was im Gazastreifen im Moment nicht so einfach möglich ist. Da wird natürlich das Gericht auf den Vorbehalt der israelischen Regierung stoßen. Man muss sehen, ob sie mit dem Gericht in irgendeiner Form kooperiert oder nicht. Ich würde vermuten, dass sie das eher nicht tun wird. Auch wenn ihr zum Beispiel westliche Verbündete zuraten, in der Frage der humanitären Hilfe so transparent wie möglich zu sein, auch um diese Vorwürfe von vornherein ein Stück weit zu entkräften. Aber das ist natürlich in Israel auch dann eine sehr politische Frage, ob man in irgendeiner Form mit dem Gericht kooperiert. Aber er kann ja zum Beispiel Geiseln oder Opfer dieses terroristischen Überfalls durch die Hamas auch nach Den Haag einladen und dort vernehmen.
Wenn wir jetzt nochmal den Haftantrag gegen den Benjamin Netanyahu anschauen, was hätte das für eine konkrete Bedeutung, wenn jetzt tatsächlich so ein Haftbefehl zustande käme?
Also wenn ein Haftbefehl verhängt werden würde, würde das zumindest seine Möglichkeiten zu reisen deutlich einschränken. Alle EU-Mitgliedstaaten und auch die Schweiz sind Mitglieder des Internationalen Strafgerichtshofs und wären verpflichtet durch das römische Statut, einen Haftbefehl gegen ihn zu vollstrecken, sobald er ihr nationales Territorium betritt. Natürlich ist es weiter so, dass es wichtige Staaten, unter anderem die USA, gibt, die eben dem Gerichtshof nicht angehören und auch nicht verpflichtet wären, gegen ihn vorzugehen. Und darüber hinaus, ja, erhöht es, denke ich, trotz aller Fragen, die man da irgendwie haben kann, noch weiter den politischen Druck auf ihn.
Ein Teil davon wird auch die Schweiz als Mitgliedsland betreffen. Gibt es über das heraus auch eine Art symbolische Dimension von diesem Haftantrag?
Ja, ich glaube, das ist die politische Dimension, ja, und die entfaltet unterschiedliche Wirkungen. Also wir waren ja in Israel bis zu diesem Antrag in der Situation, wo dieses Kriegskabinett möglicherweise vor dem Auseinanderbrechen stand. Benny Gantz, dem Premierminister, ein Ultimatum gestellt hat, bis zum 8. Juni einen Plan für die Verwaltung des Gazastreifens nach dem Ende der Kampfhandlungen vorzulegen. Das ist etwas, was Netanyahu bisher vermieden hat. In Israel selber hat das natürlich dazu geführt, dass sich jetzt die Reihen wieder geschlossen haben. Durch die Bank bis in die Opposition und auch zu den Geiselfamilien wird dieser Antrag auf Haftbefehl abgelehnt. Auch mit dem Argument, dass es eben eine Gleichsetzung sei zwischen einer demokratisch gewählten israelischen Regierung und der Führung einer islamistischen Terrororganisation, was sich maßgeblich festmacht eben an der Gleichzeitigkeit dieser Anträge. International ist es so, dass es natürlich Staaten gibt, die sich jetzt in ihrer Kritik an Israel bestätigt fühlen. Aber wie gesagt, die Tatsache, dass der Chefankläger jetzt einen Haftbefehl beantragt hat, ist ja noch keine Verurteilung. Und von daher hat es jetzt im internationalen Bereich erstmal noch keine großen Auswirkungen. Allerdings wird, glaube ich, Netanyahu sich auch jetzt schon überlegen, wo er noch hinreist und wo er nicht mehr hinreist. Er ist auch in den letzten Wochen und Monaten sehr wenig gereist, logischerweise wegen der Kampfhandlungen oder des Kriegs eben im Gazastreifen.
Die aktuellsten Entwicklungen rund um den Haftantrag vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, die findet man auch bei uns auf der Webseite und in der App. Und wir schauen bei «Apropos» morgen nochmal auf einen Schauplatz im Nahen Osten und nochmal mit dem Paul-Anton Krüger als Gast. Und zwar reden wir über den Iran, wo der Präsident Ebrahim Raisi bei einem Helikopterabsturz ums Leben gekommen ist, was das für den Iran bedeutet und auch für die Lage im Nahen Osten. Über das reden wir morgen. Danke vielmals für die Einordnungen bis dahin, Paul, und bis morgen.
Ja, gerne.
Das war es, die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller, ich habe geredet mit dem Paul-Anton Krüger und die Folge produziert hat der Tobias Holzer. Die nächste Folge von uns, die hört ihr eben morgen. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.